Hätte ich die Fragen vorher bekommen, dann könnte ich meine Predigt dementsprechend aufbauen. Jetzt hoffe ich, dass ihr die Fragen nach der Predigt selbst beantworten könnt. Das Thema der Predigt ist falsche Maßstäbe. Und interessanterweise war auf dem Deckblatt auch die Bibelstelle zu lesen. Und dann dachte ich mir so, warum steht da die Bibelstelle drauf? Dann dachte ich, richtig gut, können sich alle vorbereiten, super. Maßstab. Was ist ein Maßstab? Wer von euch hat schon einmal mit einem Maßstab gearbeitet? Einmal die Hand heben. Es gibt ja den Holzgliedermaßstab, wer kennt den, auch schon mal genutzt. Ja, schon dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, ihr kennt dieses Problem. Aber Maßstäbe sind für uns wichtig. Maßstäbe haben eine Aussagekraft. Und ich habe mir was überlegt, und zwar möchte ich einen Maßstab festlegen. Ich würde euch jetzt bitten, dass ihr mir sagt, wie viel ein Meter ist. Also sagt mir, ab wann ist es ein Meter? Was würdet ihr sagen? Das ist ein Meter? Schon zu viel? Noch 20 Zentimeter. Es ist interessant, ihr habt alle einen unterschiedlichen Maßstab. Wir bräuchten jetzt etwas, was das überprüft. Wir bräuchten etwas, was kontrolliert, ob das der korrekte Maßstab ist. Und ich habe mir überlegt, ich habe zu meinem Sohn gesagt, bring mir mal das Kreppband. Das lag bei uns noch in der Garderobe, das hat es in die Garage noch nicht zurückgeschafft. Und der kam zu mir und meinte, da ist echt wenig drauf. Ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Weil den Maßstab definiere heute ich, ja? Den Maßstab definiere ich. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber da steht ein Meter. Und ich sage euch heute, das ist ein Meter. Aus zwei Gründen. Zum einen, ich habe nicht viel Kreppband. Und zum anderen, das Ding ist halt einfach nur so breit. Ja, also ich definiere jetzt den Maßstab. Also Männer, Herr Thomas baut bald ein Haus. Kannst du mitnehmen? Ja, kannst dich danach richten. Ich glaube, wir werden nicht alle sehr gerne zu Thomas und Steffi zu Besuch kommen, weil wir Angst haben. Ja. Deswegen die Frage, wer legt einen Maßstab fest, wer definiert einen Maßstab? Und es ist so, dass im Wort Gottes viele Maßstäbe festgesetzt werden. Gott setzt in seinem Wort einen Maßstab fest. Wir Menschen aber nehmen sehr gern unseren eigenen. Wir gehen hin und kreieren eigene Maßstäbe und richten uns nach unseren eigenen Maßstäben aus. Die Stelle, um die es geht, die lesen wir in Jakobus 2, Vers 1 bis 7. Jakobus 2, 1 bis 7. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Und zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setz dich hier an meinen Fußschemel. Ein Fußschemel ist so ein Hocker, wo man die Füße drauf tun kann. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Soweit erst einmal bis hierhin. Dieser Text startet mit einer Aufforderung. Er startet mit einem Befehl und auch in Jakobus 1, Vers 2 steht zum Beispiel, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Also auch ein Auftrag. Und hier in Kapitel 2 geht Jakobus auch hin und startet mit einer Aufforderung. Die Aufforderung lautet, verbindet den Glauben nicht mit dem Ansehen der Person. Also ihr sollt euren Glauben nicht mit dem Ansehen der Person verbinden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das soll man also irgendwie trennen. Also das ist so, wie wenn ich sage, ich trenne Glauben und Beruf. Ich trenne das, ich verbinde das nicht. Ja, hier bin ich der Christ und den Beruf, das halte ich auseinander. Oder ich trenne auch Glauben und meine Freizeit. Aber das ist hier so nicht gemeint. In der Elberfelder steht zum Beispiel, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus und seinen Herrn der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Also wir sollen Glauben haben ohne Ansehen der Person. Unser Glaube soll nicht verbunden sein mit dem Ansehen der Person. Das Ansehen der Person hat bei Gott absolut nichts zu suchen. In Römer 2, Vers 11 lesen wir, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wisst ihr? Und diese Aussage, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, das finden wir zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 10, 2. Chronik Kapitel 19, Galater 2, Apostelgeschichte 10, Epheser 6, Kolosser 3, 1. Petrus 1 und so weiter. Ich habe das ausgedruckt, also wer das kontrollieren möchte, könnt ihr entweder den Livestream nochmal hören, die Predigt nochmal nachhören oder nachher auf den Zettel hier schauen. Da steht überall, das Ansehen der Person bei Gott nichts zu suchen hat. Aber was ist Ansehen der Person? Ist das so, wie ich euch ansehe? Sollte ich vielleicht mit dem Rücken zu euch das Wort Gottes vorlesen? Oder was ist damit gemeint? Ansehen der Person ist jemanden bevorzugen aufgrund selbst gewählter Maßstäbe. Ansehen der Person ist parteilich sein mit selbst gewählten Maßstäben. Ansehen der Person ist, eine Person oder eine Gruppe von Personen vorziehen, die eigentlich die gleichen Ansprüche oder Rechte wie die anderen haben. Jetzt ist die Frage, welchen Anspruch hat denn der Nächste an mich? Welchen Anspruch habt ihr, die ihr hier seid und die auch zugeschaltet haben, welchen Anspruch habt ihr an mich? Und das ist das, was es zu klären gilt. Und Jakobus ist sehr praktisch und es folgt ein Praxisbeispiel in den nächsten zwei Versen. Stellt euch vor, ihr seid in einer Versammlung, hier steht auch in einigen Übersetzungen Synagoge, es geht darum, dass man sich versammelt hat und wir sitzen hier zusammen und jetzt kommt ein Mann herein. Dieser Mann ist prächtig gekleidet, hat goldene Ringe an seinen Fingern, hinten in der Technik, die haben heute schon Gold angeboten. Ich habe gesagt, ich habe genug, aber der Mensch kommt rein und hat Gold an den Fingern. Und wisst ihr, es gibt sogar Berichte darüber, dass es früher Geschäfte gab, wo man sich so Goldringe leihen konnte, um Eindruck zu schinden. Also jemand, der ja reich war, Geld hatte, der hat Ringe, hatte die Hände, die Finger mit Ringen bestückt. Und so konnte man nach außen hin zeigen, dass man jemand war. Und stellt euch vor, so jemand kommt jetzt hier rein und wir würden uns nach dem umsehen, der diese prächtige Kleidung trägt, und denken, buh, der hat was an den Füßen, der hat Cash, also den können wir mal ganz ja, hofieren, sage ich mal. Dann würden wir dem einen Platz anbieten. Bei uns in der Gemeinde sind hinten die Plätze sehr begehrt, also wir würden dem hinten einen Platz anbieten und sagen, setz dich hin. Würden ihm vielleicht noch was zu trinken anbieten, würden hoffen, dass er die Veranstaltung, das Event genießen kann und dass er wiederkommt und vielleicht noch ein bisschen was da lässt. Und zur selben Veranstaltung, zur derselben Versammlung kommt auch ein Armer. Und hier steht eigentlich nur eine einzige Beschreibung und zwar, er hat unsaubere Kleidung. Also er trägt Sachen, die würden wir vielleicht so nicht mehr tragen. Er trägt Sachen, die würden wir in der Wäsche tun, bevor wir die wieder anziehen. Aber er kommt auch hier rein. Und zudem sagen wir, das Positive ist, wir begrüßen ihn, Das heißt, wir schicken ihn nicht weg, aber wir sagen, du, weißt du was, stell dich vielleicht irgendwo da hinten hin, wo man dich jetzt nicht so sieht, vielleicht auch im Livestream, dass er nicht zu sehen ist, lauf besser nicht durchs Bild. Aber wenn du willst, kannst du dich auch bei meinen Füßen hinsetzen. Ja, Hauptsache, man sieht dich nicht, Hauptsache, du fällst nicht auf. In diesem Beispiel wissen wir nicht genau, ob der Reiche und der Arme auch Kinder Gottes sind. Es kann sein, dass es Besuch gewesen ist. Es kann aber auch sein, dass diese beiden zur Gemeinde gehört haben. Es kann sein, dass diese beiden auch Kinder Gottes sind. Es gibt zumindest einige Hinweise im Jakobusbrief, die das ja so rückschließen lassen. Und es ist nicht so, dass der Reiche hier verurteilt wird, weil er reich ist. Es ist nicht so, dass Jakobus sagt, Reiche gehören nicht zu den Kindern Gottes. Wir können zum Beispiel in Kapitel 1 die Verse 9 bis 10 oder Jakobus 4, 13, Jakobus 5, Vers 1, daraus kann man schließen, dass es auch in der Gemeinde Gottes reiche Menschen gab. Menschen, denen Gott mehr anvertraut hat, mehr Gut anvertraut hat. Und es ist hier erstmal nicht entscheidend, ob sie zur Gemeinde gehören oder nicht. Hier geht es nur um das Beispiel. Und meine Frage an euch ist, hat jemand von euch heute so gehandelt? Also habt ihr heute jemanden gesehen, der reingekommen ist? Oder vielleicht nicht ganz so extrem, vielleicht habt ihr einfach gesagt zu jemandem, hier komm, setz dich hin, und dem anderen habt ihr gesagt, geht, stell dich dahin oder setz dich auf den Boden. Habt ihr das gemacht heute?
Ja. Ich habe jemanden mitgebracht.
Du hast jemanden mitgebracht, aber du hast ja zu keinem gesagt, er soll sich auf den Boden setzen, zum Beispiel. So. Das heißt, im Grunde genommen, und so nach dem ersten Lesen denkt man sich so, ja gut, super Beispiel, aber irgendwie gefühlt, ich habe selten oder gar nicht erlebt, dass wirklich zu jemandem gesagt, du setz dich mal so hin, wo wir dich nicht sehen. Ja? Das heißt, eigentlich sind wir erstmal fein raus. Das heißt, dieses Beispiel gilt gar nicht für uns. Und was halt noch dazu kommt, das Gute ist bei uns in der Gemeinde, wir haben noch keine Ordner. Also wir haben keinen Platzanweiser. Das heißt, die schlechte Person hier, die gibt es bei uns in der Gemeinde gar nicht. Ja? Und dann habe ich gedacht, was ist, wenn man das Beispiel einmal anders herumdreht? Wenn man das Beispiel mal auf sich bezieht. Stell dir vor, du kommst etwas später in den Gottesdienst. Du kommst später hier rein. Und es sind noch zwei Plätze frei. Ein Platz neben einem, der angesehen ist, neben einem, der etwas gilt, vielleicht neben einem, der reich ist, und ein Platz neben einem Armen, der Klamotten hat, wo du denkst, na gut, wenn ich mich da hinsetze, dann hätte ich besser so eine Nasenklammer dabei. Wo setzt du dich hin? Und die wichtigste Frage ist eigentlich, warum setzt du dich dorthin? Was ist die Grundlage deiner Entscheidung? Und hier in dem Beispiel haben die sich so entschieden, dass die dem Reichen, dem Angesehenen, den guten Platz gegeben haben, den Ehrenplatz. Und dem Armen haben sie versucht, so durchsichtig erscheinen zu lassen, wie es nur geht. Und dann folgt Vers 4, da steht, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Würdet ihr da nicht Unterschiede machen? Und was ist die einzige Antwort, die man auf diese Frage von Jakobus geben kann? Also jeder, der diesen Brief hier liest und wird sagen, nein, wir haben keinen Unterschied gemacht, der hat den Brief nicht verstanden. Das heißt, die Frage von Jakobus lässt hier nur ein Ja zu. Natürlich machen wir einen Unterschied, wenn wir so handeln. Und es geht hier in diesem Beispiel nicht darum, ob jemand reich oder arm ist, sondern es geht um den Maßstab, mit dem wir urteilen. Und wenn man das genauer übersetzt, dann kann man auch würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen? Das kann man auch damit übersetzen. Habt ihr dann nicht bei euch selbst gezweifelt? Oder ihr handelt im Inneren gespalten? Das heißt, diese Aussage von Jakobus hier in Vers 4 bezeichnet einen Moment der Gespaltenheit. Das heißt, in dem Moment, wo wir als Kinder Gottes so etwas tun, sind wir im Inneren gespalten. Es ist ein Moment, wo das eine nicht zu dem anderen passt. Wir verbinden in dem Moment etwas, was nicht zusammengehört. Der gewählte Maßstab von uns passt nicht zu unserem Herrn der Herrlichkeit. Vielmehr, der gewählte Maßstab ist verwerflich. In Philipper 2, Vers 5 bis 8 steht, Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie wir Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Diese Handlung, die hier beschrieben wird in dem Jakobusbrief, die entspricht nicht dem Maßstab Jesu. Jesu Maßstab ist es nicht. Und wenn wir so handeln, wenn wir so bevorzugen, wie hier beschrieben, dann sind wir in Vers 4, die zweite Hälfte steht, dann nach verwerflichen Grundsätzen richtend. In der Elberfelder steht, ihr seid Richter mit bösen Gedanken geworden. Das heißt, in dem Moment, wenn wir so handeln, lassen wir böse Gedanken in uns zu. Und dann kommt Vers 5, da fährt Jakobus fort mit einem Wort, der sagt, hört. Und wenn jemand sagt, hör, oder wenn ihr zu euren Kindern sagt, hör jetzt zu, dann erwartet ihr in dem Moment volle Konzentration. Und Jakobus sagt hier, hört, und er weist auf etwas hin. Er sagt, seid aufmerksam, seid wachsam. Hört, meine geliebten Brüder. Könnt ihr mal nachlesen, genau an der Leinwand oder auch in der Bibel. Vers 5 fängt an, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott das und das getan? Und dann kommt Vers 6, ihr aber habt. Also Gott hat das eine gemacht, aber in dem Moment haben wir als seine Kinder das andere gemacht. Also wir haben bewusst anders gehandelt, als so, wie Gott gehandelt hat. Hat nicht Gott die Armen erwählt? Ihr aber habt die Armen verachtet. Das heißt, das Ergebnis dieses Handelns, das Ergebnis dieses Verhaltens ist, dass unser Verhalten widerspricht dem Verhalten von Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Wir sehen unseren Nächsten nicht mit Gottes Augen an, sondern wir haben uns anhand von Äußerlichkeiten vielleicht ein Schubladensystem angelegt und diesen Menschen einfach in eine Schublade hineingesteckt. Diese Schubladen, die werden gekennzeichnet von Äußerlichkeiten, Vorlieben, eigenen Interessen und bestimmte Sicht von mir. Dieses Schubladensystem, was ich anlege, das bestimmt meine Sicht auf meinen Nächsten. Und ich stecke ihn ganz schnell in eine Schublade. In einer Schublade, die ich nach meinen Maßstäben angelegt habe. Und das ist purer Egoismus. Jakobus bezieht sich hier auf das Beispiel mit dem Armen und mit dem Reichen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ganz oft, dass Gott ein sehr großes Augenmerk auf die Armen legt, dass Gott ihnen ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt. Und warum ist das so? Um das Starke, das Reiche, das Mächtige, das Edle zu Schanden zu machen und damit sich kein Fleisch vor ihm rühmt. Könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Gott möchte, dass das, was in unseren Augen gilt, das ist für die Ewigkeit nichts. Unser Schubladendenken, unser Schubladensystem ist eigentlich Schrott, weil es die falschen Maßstäbe hat. Und Gott möchte nicht, dass wir darauf aufbauen, sondern es soll klein gemacht werden, es soll verstanden werden, dass es nichts gilt, dass das keinen Wert hat vor Gott, damit sich keiner vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Das ist interessant, dass Gott gerade auf die Armen zugeht. Das ist interessant, und das ist interessant, dass Gott gerade den Armen möchte. Dass der weiß, dass nur in Jesus Christus ist er reich. Das ist eigentlich ein ganz krasser Widerspruch zu dem Wohlstandsevangelium, was in der heutigen Zeit gepredigt wird. Vor der Welt ist dieser Mensch arm. Nach irdischen Maßstäben hat er absolut nichts vorzuweisen. Hat nichts, kann nichts und ist nichts. Aber genau dieser Mensch, genau dieser Arme kann im Glauben reich werden. Der Mittellose wird bei Gott zum Erben, wenn er Jesus liebt und ihm im Glauben annimmt. Jesus ist für diesen Mensch am Kreuz gestorben. Er ist in den Tod gegangen. Jesus hat für diesen Mensch sein Blut vergossen. Und dann steht in Vers 6, ihr aber habt den Armen verachtet. Das heißt, der Mensch, für den Jesus gestorben ist, diesen Mensch verachten wir. Und stattdessen schlagen wir uns auf die Seite des Reichen. Und Jakobus sagt hier, dass es doch gerade die Reichen sind, welche die Kinder Gottes unterdrücken, vor Gericht ziehen und Jesu Namen verachten. Reich zu sein ist an und für sich keine Sünde und ist an und für sich nicht falsch. Aber wir lesen in der Bibel sehr, sehr häufig, dass Reichtum leicht zum Götzen werden kann und die mit dem Reichtum gegebene Macht auch tatsächlich sehr, sehr häufig missbraucht wird. Die Menschen, die reich sind, und das sind wir, leben sehr gefährlich. Reichtum kann zu Hochmut, zu Selbstüberschätzung und zu Unrecht führen. Aber wenn der Reiche sich auf Gott verlässt, wenn er das, was er hat, als nichts achtet und sich nur auf Gott verlässt, dann hat auch der Reiche Zugang zum Reich Gottes. Dann wird ihm dieser Zugang zu Gott nicht verwehrt. Und die Christen, an die der Jakobusbrief geschrieben wird, der Jakobusbrief ist der erste Brief oder der früheste Brief, der geschrieben wurde. Es ging an die Christen, die verstreut waren. Es ging an die Christen, die Judenchristen zumeist, die aufgrund der Verfolgung in Jerusalem, und Paulus war an der Stelle auch ein sehr starker Verfolger, die sich verteilt hatten, die ausgezogen sind, die weggegangen sind aufgrund der Verfolgung und die viel Not und viel Leid erlitten haben. Es ging an die Christen in der ersten Stunde und sie mussten erleben, dass gerade die Reichen, dass gerade die Mächtigen, dass gerade die, die etwas zu sagen hatten im Volk, dass die diese Christen sehr hart angegangen haben. Diese Reichen hatten die Macht und das Ansehen, um diese Christen zu verfolgen. Sie haben sie verfolgt, vor Gericht gezogen und Jesus mit Hohn und Spott abgelehnt oder abgewehrt. Da steht in Vers 7, lästern sie nicht den guten Namen, der bei euch ausgerufen worden ist? Das heißt, sie lästern den Namen Jesus, sie nehmen Jesus nicht an. Sie vertrauen lieber auf ihr Reichtum, auf ihren Besitz und lästern damit den Namen Jesus. Und in diesem Beispiel geht es um arm oder reich. Vielleicht sagst du jetzt, das ist super, das war früher aber ein größeres Problem. Hier ist es selbst so, wenn jemand seine Arbeit verliert, dann kriegt er trotzdem ein Dach über dem Kopf. Also ja, auf alles gesehen ist hier keiner wirklich arm. Jeder hat, was er zum Leben braucht. Und man kann sagen, ich habe damit kein Problem. Aber ich glaube, dass Jakobus hier bei dem Ansetzen von Maßstäben, bei dem Ansehen der Person nicht nur das Problem von Arm und Reich meint. Lass mich dir ein paar Fragen stellen. Welchen Maßstab wählst du, wenn du deinen Nächsten anschaust? Bevorzugst du vielleicht Menschen, auch hier in der Gemeinde? Und wenn ja, welchen Maßstab setzt du an, wenn du einen hier bevorzugst? Wie heißen deine Schubladen? Schließt du vielleicht Freundschaften, die dir nur etwas nützen? Zu welchen Gemeindeveranstaltungen gehst du? Da, wo Menschen anwesend sind, die gut zu dir passen? Dienen wir vielleicht nur dort in der Gemeinde, wo auch Freunde von uns dienen oder die zumindest, mit denen wir doch recht gut können? Mit wem redest du heute nach dem Gottesdienst? Und wen lädst du vielleicht zum Mittagessen ein? Und warum? Was drängt dich dazu, dich mit bestimmten Menschen zu treffen? Was verbindet dich mit anderen Menschen hier in der Gemeinde oder hier im Ort? Ist es vielleicht das gleiche Hobby? ein ähnlicher Kontostand, ein gemeinsames Urlaubsziel und so weiter? Oder sind es vielleicht andere Äußerlichkeiten? Triffst du dich als junge Familie gerne nur mit jungen Familien? Und warum? Trefft ihr Älteren euch vielleicht auch gerne nur mit Älteren? Und warum? Was ist dein Maßstab bei all diesen Fragen? Wie weit entfernt von Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeiten, ist dein Verhalten? Wisst ihr, Jesus ging zu Zachäus, dem Oberzöllner, dem keiner Platz machen wollte. Jesus ging zu Zachäus, den man noch nicht mal besucht hätte, den man verachtet hat. Jesus sprach mit der gemiedenen und verachteten Frau am Brunnen in Samaria, sie zu einer Zeit zum Brunnen gegangen ist, um keinen anzutreffen, wo sie gehofft hat, mit keinem reden zu müssen. Mit dieser Frau sprach Jesus. Wie oberflächlich bin ich in der Beziehung zu meinem Nächsten? Wisst ihr, wenn Jesus Christus uns verbindet, dann ist unsere Beziehung zum Nächsten frei von äußeren Umständen. Wenn Jesus Christus die Basis ist, mit der wir verbunden sind, dann muss mein Nächster nicht in das gleiche Urlaubsland fahren, einen ähnlichen Kontostand haben, dieselben Hobbys haben, sondern dann haben wir eine Verbindung. Dann sehen wir den anderen mit Jesu Augen an. Dann sind wir frei von verwerflichen Grundsätzen und frei von falschen Maßstäben. Wenn du dich jetzt vielleicht in einem dieser Beispiele wiedergefunden hast oder gesehen hast, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist parteilich. Glückwunsch. Du hast den falschen Maßstab. Du verbindest deinen Glauben mit dem Ansehen der Person. Du machst einen Unterschied zwischen Menschen, vielleicht nicht mit deinen Worten, aber auf jeden Fall in deinem Herzen. Und weißt du was? Dir geht es so wie mir. Aber Jesus ist nicht so wie wir. Jesus ist nicht so wie wir. Sonst wäre Jesus niemals auf die Erde gekommen. Sonst wäre er nicht für uns ans Kreuz gegangen und wäre dort gestorben, hätte sein Blut für uns vergossen. Römer 5, Vers 8 steht: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus handelt nicht nach den verwerflichen Grundsätzen. Jesus handelt nicht nach falschen Maßstäben. Natürlich dürfen wir Freunde haben. Natürlich haben wir mehr mit bestimmten Menschen in unserer Umgebung zu tun. Natürlich gibt es Menschen, mit denen du mehr Kontakt hast. Doch sollte das als Kind Gottes nicht unser Fokus sein. Das sollte nicht die Grundlage sein von dem, wie ich den anderen sehe. Und dann folgen in dem Jakobusbrief drei Aussagen über den richtigen Maßstab im Leben eines Christen. Und die erste Aussage ist die: Liebe siegt über verwerfliche Grundsätze. Liebe siegt über diese falschen Maßstäbe. Jakobus 2, 8 und 9. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Vorher wurde beschrieben, wie wir falsch handeln können. Und jetzt wird ganz klar gesagt, dass dieses falsche Handeln, dieses Ansehen der Person, dieses Menschen be- und verurteilen nach meinen Maßstäben, das ist Sünde. Das ist ungehorsam Gott gegenüber. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Das Gute ist, dass hier im Jakobusbrief auch der Ausweg gezeigt wird. Und der Ausweg ist das königliche Gesetz. Und hier ist eine Frage beantwortet. Was ist der richtige Maßstab? Der richtige Maßstab ist das königliche Gesetz. Und hiermit ist nicht das Gesetz aus dem Alten Testament gemeint oder die ganzen Gesetze aus dem Alten Testament, dass wenn wir uns danach richten, dass dann alles seinen richtigen Weg geht, sondern hier ist Gottes Wort gemeint. Hier ist das Evangelium gemeint, was Jesus Christus uns gegeben hat, als er auf diese Erde gekommen ist. Das ist das königliche Gesetz. Das königliche Gesetz hat der gegeben, der König ist. Das königliche Gesetz hat der gegeben, der das vorgelebt hat, der auf diese Erde gekommen ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Der ist das, der dieses königliche Gesetz gibt. Und wisst ihr, es ist falsch zu glauben, dass es im Alten Testament gibt es die Gebote und die Gesetze und im Neuen Testament haben wir Gnade, Friede, Barmherzigkeit und vor allen Dingen Freiheit. Es ist so, dass es in der Summe im Neuen Testament sogar mehr Gebote oder Aufforderungen gibt an die Kinder Gottes, als es Gesetze oder Gebote gibt im Alten Testament. Jakobus spricht hier bei dem königlichen Gesetz über Gottes gebietendes Wort. Und Gottes Wort, was er uns gebietet, das, was er uns beauftragt, das ist das, was in unserem Leben zählt, wenn ich Jesus Christus nachfolge. Und das Gebot, was hier so hervorgehoben wird, ist das Gebot der Nächstenliebe. Lasst uns dazu auch noch Römer 13 lesen. Römer 13, 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches anderes Gebot es auch noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir werden in dem Neuen Testament mehrfach aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Wir werden sogar von Jesus persönlich dazu aufgefordert. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir ihn in unser Herz aufgenommen haben, dann sollten wir auch das tun, was er zu uns sagt. Wenn wir parteilich sind und den falschen Maßstab in unserem Leben, in unserer Beziehung zum Nächsten anwenden, dann sündigen wir. Die Sünde der Bevorzugung aufgrund von verwerflichen Grundsätzen zeigt, dass in unserer Beziehung zu Jesus etwas nicht stimmt. Und warum nicht? Weil wir ihm ungehorsam sind. Und solange wir Gott ungehorsam sind, ist unsere Beziehung zu ihm gestört. Wenn wir jedoch das königliche Gebot befolgen, dann können wir über die Sünde siegen. Wenn ich meinen Nächsten liebe, so wie mich selbst, wenn ich meinen Nächsten durch die Augen des Herrn Jesus sehe, durch die Augen des Herrn der Herrlichkeit, dann kann ich diese Sünde besiegen. Die zweite Aussage, die wir hier finden, ist, Gottes Gebote betreffen auch unsere kleinen Sünden. Jakobus 2, 10 und 11. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allen schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Du musst das Gesetz ganz erfüllen. Und erst wenn du das ganze Gesetz hältst, hast du alles richtig gemacht. Selbst wenn du nur ein ganz, ganz kleines Vergehen hast, hast du das Gesetz komplett übertreten. Wenn du zu 99% gut bist, dann reicht es trotzdem nicht aus, um vor Gott bestehen zu können. Wenn du deiner Ehefrau zu 99% treu bist, bist du ein untreuer Ehemann. Wenn du zu 99% glaubst, bist du zu 100% verloren. Du kannst Sünde vor Gott nicht mit guten Taten in Ordnung bringen. Eine kleine Sache reicht und das Ganze ist gescheitert. Und nur durch Jesu Blut können wir vor Gott bestehen. Jesus hat dort am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Und in Römer 3, Vers 24 lesen wir, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade. Jetzt könnte man sagen, aber hier geht es ja wieder um das Gesetz, also muss ich doch das Gesetz halten, um gerecht vor Gott zu stehen. Nach meinem Verständnis geht es hier um den, der das Gesetz gegeben hat. Weil in Vers 11 steht, denn der, welcher gesagt hat. Gott nimmt es genau und Gott ist gerecht. Und genauso wie Gott damals gesagt hat bei dem Gesetz, wenn du jetzt nicht jemanden tötest, aber die Ehe brichst, bist du an dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und genauso ist es auch hier. Wir können sagen, ja gut, aber wir sind ja auch zu den meisten Menschen freundlich und die meisten stecke ich auch nicht in die Schublade. Und eigentlich bin ich auch gut, also ich spende viel, ich bin regelmäßig im Gottesdienst, ich habe viele positive Seiten. Das Einzige ist halt so, es gibt halt Leute, die kann ich absolut nicht leiden. Es gibt Leute, die sehe ich und dann denke ich mir so, komm, geh drumherum oder meide sie oder wie auch immer. Dieses Bevorzugen der Person, dieses Ansehen der Person, das ist so ein Thema, was bei uns vielleicht auf Sparflamme gehalten wird. Das ist eine Sünde, die vielleicht klein ist. Wisst ihr, wenn jemand von euch einen anderen umbringt, dann sagen wir, der hat sich versündigt. Oder wenn jemand die Ehe bricht, ist das eine große Sünde. Aber wenn wir jemanden jetzt ja, ansehen oder bevorzugen dem anderen, nicht mit Gottes Augen ansehen, dann halten wir das vielleicht für etwas Geringes. Aber Gott, der die Gebote und Gesetze gegeben hat, die 10 Gebote, ist immer noch derselbe Gott. Und Gott geht es ums Ganze. Es geht Gott nicht darum, dass wir Dinge kleinreden. Und wir sind oft sehr gut darin, dass wenn wir Sünden, die nicht so auffallen, dass wir die Sünden kleinreden und versuchen zu legitimieren. Aber Gott nimmt es genau. Gott ist gerecht und Gottes Gebote betreffen auch unsere kleinen Sünden. Jeder Ungehorsam geht gegen Gott. Versuchen wir, das Ansehen der Person kleinzureden, dann nehmen wir die falschen Maßstäbe für unser Leben. Und wenn wir versuchen, Sünde kleinzureden, dann versuchst du auch, das Opfer, was Jesus Christus dort am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, kleinzureden. Wisst ihr, in unserem Verhältnis zur Sünde wird unsere Beziehung zu Gott sichtbar. Wenn mir kleine Sünden egal sind, dann ist mir Gott auch egal. Und in unserem Verhältnis zur Sünde wird Beziehung zu Gott sichtbar. Wenn du Gott liebst, dann hast du die Sünde. Das ist wie bei so einer Fensterscheibe. Stellt euch vor, ihr wohnt in eurem Haus und ihr merkt, eine Fensterscheibe ist kaputt. Da ist ein Riss drin oder ein kleines Loch, aber sagen wir, das Fenster ist kaputt. Dann ruft ihr den Fensterbauer an, bestellt ein neues Fenster. Er bringt euch die neue Scheibe, baut die ein und ihr guckt auf die Scheibe und sagt, hey, da ist aber ein Loch drin. Sagt er, ja, aber guck mal, du musst dich ja nicht auf das, auf diese Kleinigkeit nicht konzentrieren. Guck, der Rest des Fensters ist doch tipptopp. Reicht es dir nicht aus? Gottes Gebote betreffen auch unsere kleinen Sünden. Gottes Gebote, Gottes Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben, betrifft auch unser Ansehen der Person. Und der dritte Punkt ist, über die Ewigkeit entscheidest du in der Gegenwart. Jakobus 2, Vers 12 und 13. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Hier geht es um Gericht. Hier geht es um einen Tag, wo abgerechnet wird. Und Je nachdem, unter welchem Gesetz wir stehen, unter diesem Gesetz werden wir auch gerichtet. Und es kommt darauf an, unter welchem Gesetz du stehst, oder sagen wir so, unter welchem Gesetz du stehst, wird sichtbar in deinem Leben. Hier steht, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das heißt, wenn wir mit dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen, das heißt, wenn wir nach dem Evangelium gerichtet werden sollen, wenn wir nach Gottes Maßstäben gerichtet werden sollen, unter dem Gesetz der Gnade und unter dem Bund der Gnade, unter dem Bund der Freiheit, dann sollen wir auch reden und handeln als solche, die in diesem Gesetz der Freiheit leben. Römer 8, Vers 1 und 2, dort steht, Römer 8, 1 und 2, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in Galater 5, Vers 13 und 14 steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich werde durch das Gesetz der Freiheit gerichtet, wenn ich unter dem Gesetz der Freiheit lebe. Und dieses Gesetz der Freiheit ist Gottes Wort. Das Gesetz der Freiheit ist das, was Jesus uns gebietet in seinem Wort. Unser Glaube soll in unserem Leben sichtbar werden. Unser Glaube soll im Umgang mit meinem Nächsten sichtbar werden. Und hier steht, Barmherzigkeit überhebt sich über das Gericht. Werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus, Epheser 5. Wenn wir in Jesus wandeln, wenn wir mit Jesus wandeln, wenn wir Kinder Gottes sind, wird es sichtbar. Wird dein Glaube im Handeln gegenüber deinem Nächsten sichtbar? Wie redest du zum Beispiel mit anderen Menschen? Hilfst du nur denen, die du magst? Bist du barmherzig? Gottes Maßstab ist Barmherzigkeit und sein Wort, das Gesetz der Freiheit. Und wir haben letzten Predigt 1. Jakobus 1, Vers 25 gelesen. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wer in Gottes Wort hineinschaut und darin bleibt, also das auch tut, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Jeder von uns wählt einen Maßstab. Und auch du hast einen Maßstab, wie du deinen Nächsten siehst. Welchen Maßstab wählst du? Amen. Lass uns aufstehen und ich bete.